Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stromberg. Herzlich willkommen. Wer das Glück hat, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zu anderen Verpflichtungen fahren zu können oder auf Homeoffice ausweichen kann, der wird dieses Glück am Montag zu schätzen wissen. Wenn die beiden Gewerkschaften Verdi und EVG gleichzeitig streiken und der öffentliche Verkehr fast überall stillstehen soll. Was auf das Land zukommt, darauf schauen wir gleich. Und wir blicken auch auf die Bauwirtschaft. Wir hatten eine ganz lange Phase, in der Immobilien teurer und teurer wurden. Für viele Menschen noch unbezahlbar. Jetzt ändert sich die Situation. Wie? Dazu gleich mehr. Und im Firmenporträt stellen wir ein Unternehmen vor, das CO2 aus der Luft einfängt und einlagert. Ein Beitrag, um die Erderwärmung einzudämmen. Es wird am Montag wohl ein herausfordernder Tag für alle, die irgendwie von A nach B kommen müssen, wenn der öffentliche Verkehr praktisch ausfällt. Ja, und auch das Auto wird sicherlich nicht so viel helfen, denn es ist mit langen Staus zu rechnen. Das ist herausfordernd auch für die Industrie und den Handel. Flughäfen mit Ausnahme von Berlin, Schifffahrt, Häfen, der Nahverkehr in 7 Bundesländern und der Fernverkehr der Deutschen Bahn sollen bestreikt werden. Insgesamt sind von beiden Gewerkschaften Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mehr als 300.000 Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Von Sonntag Mitternacht bis Montag Mitternacht. Sebastian Engelbrecht berichtet, wie sich vor allem die Bahn darauf einstellt.
Einen Notfahrplan im Fernverkehr wird es nicht geben, denn es streiken 230.000 Mitarbeiter, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bekannt gegeben hat. Also nicht nur Lokführer, sondern Angestellte in allen Bereichen des Unternehmens. Wie hoch der Schaden ist, der durch den Streik für die Deutsche Bahn entsteht, ist noch nicht abzusehen. Bahnsprecher Achim Staus stellt sich im Berliner Hauptbahnhof den Fragen der Presse.
Ich möchte das gar nicht finanziell jetzt beziffern. Ich denke da vor allem an die 6 Millionen Fahrgäste, die wir in unseren Bussen und Bahnen jeden Tag haben. Viele davon können nicht einfach wechseln ins Homeoffice, sondern müssen zur Arbeit und das wird massiv behindert.
Deutliche Kritik an den Streikplänen kommt auch von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Großstreiks wie der geplante von EVG und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die ein Land lahmlegen sollten, seien keine Warnstreiks, erklärt Kampeter gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Gewerkschaften handelten unverhältnismäßig und gefährdeten die Akzeptanz für das Streikrecht, so Kampeter. EVG und Verdi wollen am Montag nicht nur Bahnen und Busse, sondern auch die Flughäfen und Wasserstraßen bestreiken. Für überzogen hält auch Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, das Vorgehen der beiden Gewerkschaften.
Das, was wir hier jetzt erleben, geht ja weit über Warnstreiks hinaus. Diese andauernde Kette von Streiks an ständig neuen Stellen unserer Flughäfen trifft immer den gesamten Flugbetrieb. Und das dann auch da, wo gar keine Tarifverhandlungen geführt werden und wo eigentlich Friedenspflicht besteht.
Für die Deutsche Bahn macht Sprecher Staus auf eine Kulanzregelung seines Unternehmens aufmerksam, um die Streikschäden für die Reisenden zu verringern.
Wir haben ja auch bewusst die Flexibilität der Fahrkarten für eine ganze Woche nach dem Streik ausgedehnt, bis einschließlich Dienstag, 4. April, damit sich die Reisenden auch ein bisschen verteilen. Also diejenigen, die so flexibel sein können, nicht vielleicht alle gleich am Dienstag fahren, sondern verteilt auch die ganze Woche.
Kein Verständnis kann die Bahn dafür aufbringen, dass die Eisenbahngewerkschaft EVG angesichts der zugespitzten Lage erst in 5 Wochen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren will.
Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch. Es fehlt die Gewerkschaft. Wir haben kein Verständnis dafür, dass man sich so viel Zeit lässt, jetzt diesen Megastreik vom Zaune bricht und dann aber erst in 5 Wochen wieder verhandeln will. Das passt nicht zusammen.
Das Angebot der Deutschen Bahn aus der vergangenen Woche, 5% mehr Lohn bei 27 Monaten Laufzeit des Tarifvertrags, hält EVG-Chef Martin Burkhardt für nicht verhandelbar. Burkhardt sagt im Deutschlandfunk:
Wir erwarten in der nächsten Woche ein verhandlungsfähiges Angebot. Und dann werden wir, wie geplant, am 24. und 25. April dann verhandeln.
Anders als bei der EVG findet der Streik von 120.000 Mitgliedern der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi während laufender Verhandlungen statt. Verdi hat sich mit den Arbeitgebern für Montag bis Mittwoch in Potsdam zur nächsten Tarifverhandlungsrunde verabredet.
Berichtet Sebastian Engelbrecht. Und dieser Streik, dieser riesige Streik, wird volkswirtschaftlich betrachtet hohe Kosten verursachen. Zugleich sind aber auch die Lebenshaltungskosten der Menschen gestiegen. Es braucht höhere Löhne. Dorothee Holz an der Frankfurter Börse, Stichwort Preis-Lohn-Spirale. Wie wird das Ganze denn an den Finanzmärkten gesehen?
Ja, das werden wir dann besprechen im Börsengespräch heute. Es ist auf jeden Fall eine Aktion, die eine ziemliche Wucht hat. Es ist etwas Besonderes, dass zwei Gewerkschaften gemeinsam eine Streikaktion planen. Von einer unglaublichen Machtdemonstration ist die Rede. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und möglicherweise auch auf die Entscheidungen der Notenbanken. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank, kann das Anliegen der Streikenden aber durchaus nachvollziehen.
Nationale Streiktage kannten wir bisher nur aus Frankreich und da war das eine Drohkulisse für Deutschland. Jetzt haben wir das und ich denke, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir mehr davon bekommen müssen, denn es ist einfach das Jahrzehnt der Arbeitnehmer. Wir haben hohen Kostendruck in den letzten Jahren gehabt und da versuchen natürlich die Arbeitnehmer hier mal ein deutliches Signal zu setzen, eine Faust zu machen.
Die Parteien liegen sehr weit auseinander, Beispiel öffentlicher Dienst. Ja, Sie haben es schon erwähnt, sitzen die Gewerkschaften, also die Beschäftigten in diesen Zeiten am längeren Hebel.
Da gehe ich von aus. Wir haben jetzt Jahre der Lohnzurückhaltung gehabt. Wir haben Jahre gehabt, in denen durch Globalisierung auch immer wieder die Gefahr da war, dass Arbeitsplätze ins Ausland verschwinden. Jetzt haben wir den demografischen Wandel. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben etliche Jahre von Lohnzurückhaltung und einem Reallohnverlust gehabt. Von daher denke ich, dass die Gewerkschaften aktuell an einem sehr langen Hebel sitzen.
Aber am Montag wird ja wirklich ein ganzes Land lahmgelegt. Was bedeutet das für die Volkswirtschaft? Wie hoch ist der Schaden?
Ja, das ist interessant. Wir haben gar keine Erfahrung damit in Deutschland. Ich habe mir das mal angeschaut in Frankreich, weil die Franzosen sind ja Streik-Europameister. Da geht das eigentlich noch. In den letzten Jahren brauchte man wirklich mehrere Tage Streik, heißt meistens 1 bis 2 Wochen, um einen Schaden an der Wirtschaft von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte im Quartal zu haben. Also das ist alles noch okay. Warum? Wir haben den direkten Schaden von Arbeitsausfällen, von Leuten, die streiken. Wir haben den indirekten Ausfall von Arbeitnehmern, die nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Vom Transport der lahmgelegt ist. Aber in dem großen Ganzen wird so ein Tag von Warnstreik noch deutlich verkraftbar sein für die deutsche Wirtschaft. Maximal 0,1 Prozentpunkt Wachstum.
Die Beschäftigten, die Gewerkschaften treibt ja natürlich die Sorge vor einem massiven Wohlstandsverlust um wegen der hohen Inflation. Aber auf der anderen Seite könnten die hohen Lohnforderungen auch die berühmte Preis-Lohnspirale, was es ja wäre, auslösen. Ist das ein Schreckgespenst oder ist es real?
Ich denke, es ist real und es muss kein Schreckgespenst sein. Es geht wirklich viel darum, wie es dann danach weitergeht. Wir haben wirklich 3 Jahre lang, in denen die Realeinkommen in Deutschland geschrumpft sind. Wenn vor allem auch in den Sektoren, in denen Leute am Monatsende kein Geld zum Überleben haben. Wenn da jetzt der Lohndruck kommt, ist das ganz normal. Wenn das sozusagen eine Preis-Lohn-Spirale ist, die 1-2 Jahre dauert, ist das auch normal. Dann ist das ein Aufholeffekt, der dafür sorgt, dass die Kaufkraft einigermaßen stabil bleibt, der Kaufkraftverlust nicht noch weitergeht. Die große Frage ist, was dann danach passieren würde. Aber jetzt aktuell, dieses Jahr und nächstes Jahr, denke ich, kann man das doch nicht als ein traditionelles Schreckgespenst nennen. Es ist einfach ein ganz natürlicher Aufholprozess.
Die Notenbanken haben gezeigt, dass sie die Inflation weiter bekämpfen werden. Es gab gestern sozusagen eine konzertierte Zinserhöhungsaktion. Die Frage ist, geht das auf Kosten der Finanzstabilität? Heute ist hier wieder Land unter. Bankaktien geben deutlich nach. Zweifeln die Märkte?
Die Unruhe an den Märkten wird bleiben, denn die Notenbanken haben ganz deutlich Signal gegeben, dass die halt die Inflation weiter bekämpfen wollen und müssen und dass sie Finanzstabilität nicht so viel Aufmerksamkeit geben können, wie noch während der Finanzkrise 2007 bis 2009. Dafür sind andere zuständig, dafür gibt es andere Maßnahmen, aber halt nicht die Zinsen und daran knabbert der Markt aktuell ziemlich stark.
Ja, der Markt knabbert ziemlich stark. Das meint ING-Chefvolkswirt Carsten Pschesky. Das ist noch nett ausgedrückt.
Ja, vielen Dank an Carsten Pschesky. Und Frau Holz, Sie haben vorhin schon gesagt, beim DAX ist heute Land unter. Und wenn ich jetzt mal auf die Tafel gucke, dann sehe ich da auch eine ziemliche Kurve nach unten. Was ist da los?
Ja, Herr Pschesky meinte, die Notenbanken, die werden nicht mehr so stark nachlegen wie in der Finanzkrise. Aber vielleicht müssen sie das doch, denn die Lage spitzt sich wieder zu. Die Nervosität ist sehr, sehr groß. Mit Blick auf die Banken europaweit rauschen Bankaktien in die Tiefe. Deutsche Bankpapiere brechen massiv ein, aktuell um 13,2%. Es ging zeitweise um fast 15% runter. Und die Deutsche Bank ist auch gerade im Fokus, schürt diese Unruhe. Die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall bei Anlegern Anleihen der Deutschen Bank ist dramatisch gestiegen. Um sich abzusichern, ist jährlich ein Zins von 19% fällig für die Absicherung eines 10 Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche Bank Anleihen. Beispielsweise müssen Investoren jetzt 190.000 Euro statt wie bis eben noch 140.000 zahlen. Eine Erklärung gibt es dafür bisher nicht. Ein Händler, mit dem ich gesprochen habe, brachte es auf den Punkt, wir sehen Rauch, wissen aber nicht, wo das Feuer ist. Ja, und die Deutsche Bank hatte heute bekannt gegeben, dass sie eine Anleihe früher als geplant zurückkauft, aber zum vollen Wert und mit den bis dahin aufgelaufenen Zinsen eigentlich gut für Investoren. Aber die Frage ist, warum macht die Bank das? Also Ratlosigkeit, große Sorge, große Nervosität. Der DAX fällt insgesamt um 347 Punkte. Das ist ein Minus von 2,3% und landet bei 14.863.
Sind es denn hauptsächlich Bankaktien oder gibt es auch noch andere Werte, die damit in den Sog nach unten gezogen sind?
Es sind nicht nur Bankaktien, aber auch bei Aktien der Commerzbank ein deutlicher Verlust von fast 8%. Siemens Energy auch deutlich unter Druck. Daimler, da gehen natürlich auch Konjunktursorgen mit einher. Und wenn ich bei Aktien von Vonovia auf die Kurstafel schaue, da sieht man auch ein Minus von 5% oder fast 5%. Es gibt ja sozusagen aus Sicht der Immobilienunternehmen schlechte Nachrichten im Immobiliensektor. Die Preise sinken, aber natürlich gibt es auch Zinserhöhungen. Und das macht Immobilienunternehmen dann doch deutlich zu schaffen. Und das sieht man her. Und was kaufen Anleger Merck und Beiersdorf, also ein Pharma- und einen Konsumgüterkonzern? Die gelten quasi als sichere Häfen und sind gesucht.
Und dann kommt der abschließende Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro etwas schwächer bei einem $1,07 und wie es in unsicheren Zeiten so ist, wenn der DAX runtergeht, dann gibt es eine Flucht in die sogenannten sicheren Häfen. Investoren kaufen deutsche Staatsanleihen. Umgekehrt fällt die Umlaufrendite um 26 Basispunkte auf 2,02%. Und auch Gold ist gefragt. Die Feinunze steigt auf fast $2,000.
Vielen Dank, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Und jetzt war es gerade schon angesprochen, die Lage der Baubranche. Es war ja über eine ganz, ganz lange Zeit so, dass mehr als ein Jahrzehnt, dass es eine Boombranche war. Das lag auch an den niedrigen Zinsen. Jetzt ändern sich aber die Rahmenbedingungen. Die Zinsen sind in kurzer Zeit stark gestiegen, dazu hohe Materialkosten und höhere Anforderungen beim Bauen. Und das alles führt dazu, dass die Aufträge stark zurückgegangen sind. Mischa Erhardt.
Die Zeichen für Bauunternehmen stehen auf Sturm. Im Januar sind die Neuaufträge laut Daten des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 21% eingebrochen. Gegenüber dem Vormonat Dezember beträgt der Rückgang rund 6%.
Wir sehen im Wohnungsbau, dass sich tatsächlich der Negativtrend noch verstärkt und verfestigt. Wir sind richtig am Abrutschen im Wohnungsbau,
sagt Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe ZDB. Dabei haben die meisten Unternehmen noch gut zu tun.
Im Moment bauen die Bauunternehmen noch, also Bautätigkeit ist da, aber das sind alte Aufträge, die abgebaut werden, teilweise noch aus dem letzten Jahr. Und die Folgeaufträge, die fehlen fast vollständig im Wohnungsbau.
Die starke Abkühlung in der Bauwirtschaft hat im Wesentlichen drei Ursachen. Hohe Materialpreise verteuern Bauprojekte. Zugleich sind Fördermittel der Regierung beim Wohnungsbau weggefallen. Und dann sind infolge der Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank auch die Bauzinsen im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen und verteuern die Finanzierung neuer Bauprojekte. Aktuell liegen die Zinsen für Kredite mit 10-jähriger Laufzeit bei zwischen 3,5 und 4%. Zum Vergleich, vor einem Jahr lagen die Zinsen bei nur 1%. Martin Gornig, Experte für die Bauwirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Ist ja doch eine dramatische Veränderung, die in so kurzer Zeit doch zu erheblichen Erhöhungen der Finanzierungskosten geführt hat. Und auch wenn man jetzt noch gar nicht genau weiß, sozusagen, wie man reagiert, ist es erstmal auf jeden Fall erstmal halt, Moment, was passiert da? Erstmal beobachten, neu rechnen und dementsprechend gibt es auch Stornierungen und Zurückhaltungen am Markt.
Laut Verbänden der Bauwirtschaft denken aufgrund des Einbruchs in der Branche vermehrt Unternehmen darüber nach, Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken.
Wir haben jetzt leider die ersten Meldungen von Kurzarbeit. Die Auftragsreichweite der Bauaufträge geht deutlich zurück. Viele Firmen sagen, wir haben noch bis zum Sommer zu tun. Aber wir haben mehr und mehr Anrufe von Unternehmen, gerade aus dem ländlichen Bereich, die im Wohnungsbau tätig sind, die sagen, ich habe noch bis Mitte, Ende April zu tun. Danach habe ich keine Folgeaufträge mehr. Die gehen dann in Kurzarbeit. Aber auch Kurzarbeit kostet die Betriebe Geld, weil man den Sozialversicherungsaufwand zahlen muss. Das können die Betriebe nicht unendlich tun.
So Felix Paklepper vom Baugewerbeverband ZDB. Die negative Entwicklung beim Wohnungsbau kollidiert mit den Zielen der Bundesregierung, deutlich mehr neuen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen, sollten pro Jahr neu entstehen. Bereits im vergangenen Jahr war man von diesem Ziel weit entfernt. In diesem Jahr könnte die Zahl laut Schätzungen der Verbände der Bauwirtschaft noch weiter auf rund 200.000 neue Wohnungen fallen. Die Verbände fordern unter anderem mehr Förderung von Bauvorhaben durch die staatliche KfW-Bank und ein Aussetzen zu hoher energetischer Standards bei der Förderung.
Der Einbruch bei den Bauaufträgen, Michael Erhardt berichtete. Zu Wochenbeginn hat der Weltklimarat IPCC seinen Bericht zum Stand des Klimawandels vorgelegt. Und da steht die Warnung, dass die angestrebte Maximalgrenze für die Erderwärmung von 1,5 Grad schon in wenigen Jahren erreicht sein könnte. Die Zeit läuft also davon und daher werden neben den Maßnahmen zur Eindämmung von klimaschädlichen Emissionen auch technische Lösungen wichtiger, die bereits ausgestoßene klimaschädliche Gase wieder aus der Atmosphäre zurückholen. Dazu zählt die Carbon Dioxide Air Capture Technologie, die CO2 aus der Umgebungsluft filtert und bindet und dann einlagert. Das weltweit führende Unternehmen für diese Technologie ist die Firma Climeworks aus Zürich. Und sie betreibt eine Anlage in Island, die zeigt, wie es geht. Hans-Jürgen Maurus stellt das vor.
Das Unternehmen Climeworks begreift sich als Pionier. Seit 2017 läuft in Hinwil im Kanton Zürich das erste Pilotprojekt in einer Müllverbrennungsanlage. Das gefilterte Gas wird in einem benachbarten Treibhaus als CO2-Dünger eingesetzt. Rund 900 Tonnen CO2 schafft der Hinwil-Sauger. Und Climeworks-Finanzchef Andreas Eppli beschreibt die Anlage so.
Was wir machen, sind Anlagen, modulare Anlagen. Die kleinste modulare Einheit ist im Prinzip eine Metallbox, ca. 2 Kubikmeter groß. Das nennen wir einen Kollektor. Da ist auf der einen Seite ein Einlass und auf der anderen Seite ist ein großer Ventilator, der die Luft durchzieht. Und in der Mitte ist ein granulares Filtermaterial, das das CO2 chemisch an sich bindet.
Climeworks will mehr. In Island wurde die Orca-Anlage eingeweiht, die immerhin 4000 Tonnen CO2 jährlich aus der Luft filtern kann. Es ist die größte Anlage der Welt. Die Effizienz liegt bei mehr als 90%. Mit dem isländischen Partner Carbfix wird das Treibhausgas durch Mineralisierung im vulkanischen Gestein gespeichert.
In Island wird es zusammen mit unserem Partner Carbfix, wird das CO2 mit Wasser vermischt und dann mehrere hundert Meter in den Boden gepumpt. Und dort füllt es im Prinzip die Zwischenräume im porösen Basaltgestein, das da vorhanden ist, und mineralisiert dadurch innerhalb von 2 Jahren vollständig.
Jetzt zündet Climeworks die nächste Stufe, betont Finanzchef Andreas Eppli, Projekt Mammut.
Also Mammut ist die zweite große Anlage nach Orca, die die Abscheidung von CO2 aus der Luft, also Direct Air Capture, zusammen mit permanenter Speicherung im Boden verbindet. Sie wird fast 10-mal größer sein als die Orca-Anlage und wird die ständig wachsende Marktnachfrage befriedigen und ist ein wichtiger Schritt zu noch größeren Kapazitäten mit dem Ziel, zu einer Megatonne zu kommen bis Ende dieser Dekade und zu einer Gigatonne-Kapazität bis 2050, was uns die Wissenschaft ja sagt, dass wir die liefern müssen.
Climeworks will seine Produktion gleich um das 10-fache steigern, betont Andreas Eppli, eine wahre Mammutaufgabe.
Die geplante nominelle Kapazität für Mammut sind 36.000 Tonnen. Die Produktionskosten auf der heutigen Skala sind die Produktionskosten bei ca. 1.000 Franken pro Tonne. Und in unserer Skalierungsroadmap haben wir das Ziel, dass diese Kosten in einen Bereich von ca. 300 Franken pro Tonne kommen bis Ende dieser Dekade.
Ehrgeizige Ziele. Doch die Technologie hat Zukunft, meint Cornelius Pieper von der Beratungsfirma Boston Consulting, die eine Partnerschaft mit Climeworks eingegangen ist.
Also wir gehen davon aus, dass diese Filtertechnologie bis 2050 ein Potenzial von rund 1,5 Gigatonnen pro Jahr haben wird. Das wird sich sicherlich auf verschiedene Anbieter verteilen. Climeworks ist sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt der führende. Wir halten das auch für eine gute und überzeugende Technologie im Gesamtbild.
Climeworks hat mehr als 400 Konkurrenten, doch die Schweizer Firma hat als einzige eine funktionierende CO2-Filteranlage. Prominente Kunden suchen die Partnerschaft mit Climeworks. Microsoft, Swarovski, Shopify, der Staatsfonds GIC aus Singapur oder Coldplay. Der Rückversicherer Swiss Re investiert 10 Millionen US-Dollar in die Zusammenarbeit, bestätigt Vincent Eckert, Experte für Umweltmanagement.
Wir müssen unser System dekarbonisieren und Net Zero CO2 bei 2050 erreichen. Dafür müssen wir die CO2-Emissionen dramatisch reduzieren, sprich unsere Produkte und Prozesse dekarbonisieren. Dies ist eine Herkulesaufgabe an sich, aber es genügt noch nicht. Denn selbst wenn wir 80-90% der Emissionen vermeiden, bleiben immer noch Milliarden von Tonnen an CO2 übrig, etwa in der Größenordnung der aktuellen Emissionen der Öl- und Gasindustrie. Diesen Rest müssen wir aus der Atmosphäre entziehen und sequestrieren. Dafür brauchen wir Technologie wie diejenige von Climeworks.
Die Direct Air Capturing Methode verbraucht viel Energie. Für jede Tonne CO2 etwa 2500 Kilowattstunden Strom. In Island ist dies mit Hilfe von rein erneuerbaren Energiequellen möglich, dank vorhandener Geothermie. In anderen Ländern bzw. Standorten behindern mangelhafte Infrastruktur und starke Konkurrenz an Energieverbrauchern solche Projekte. Climeworks plant denn auch, seine Anlagen in abgelegenen Gegenden aufzustellen, etwa in Wüsten, wo Solaranlagen den Strom liefern könnten. Der Weltklimarat hat bekräftigt, dass eine klimaneutrale Gesellschaft bis 2050 ohne die Climeworks-Technologie nicht möglich ist.
Hans-Jürgen Maurus hat das Unternehmen Climeworks vorgestellt, das CO2 aus der Luft einfängt und den Boden einlagert und so zur Eindämmung der Erderwärmung beiträgt. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Hauptthema in den Kommentaren ist der groß angelegte Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag.
Das Handelsblatt analysiert: Der wahre Grund für die harte Gangart ist schnell entlarvt. Es geht den Gewerkschaften darum, Mitglieder zu gewinnen und den unaufhaltsam scheinenden Schrumpfkurs zu stoppen. Für die Arbeitgeber wird es nicht leicht werden, dieser konzertierten Aktion der Arbeitnehmervertreter zu widerstehen. Zumal die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei der Bahn mit den letzten Krisentarifabschlüssen ordentlich Verzicht geübt haben und die Inflation weiter hoch ist. Ähnlich sieht es die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Vermutung liegt nahe, dass mit dem Warnstreik auch Organisationsziele verfolgt werden. Die bisher als lahme Hausgewerkschaft der Bahn geltende EVG muss sich beispielsweise im Konkurrenzkampf mit der Lokführergewerkschaft GDL behaupten. Und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi steht im September vor ihrem alle 4 Jahre stattfindenden Bundeskongress. Da hilft es, wenn ein guter Tarifabschluss und anständige Mitgliederzahlen vorliegen. Das ist alles nachvollziehbar, rechtfertigt aber nicht, die Republik derart in Geiselhaft zu nehmen. Der Reutlinger Generalanzeiger geht auf die Situation der Arbeitgeber ein. Die Bahn hat milliardenschwere Investitionen zu stemmen, während das geplante 49-Euro-Ticket sich eher negativ auf die Einnahmenseite auswirken dürfte. Forderungen von 10,5 bzw. 12% Mehrgehalt dürften für die Arbeitgeber in dieser Situation kaum zu stemmen sein. Zudem droht bei Abschlüssen, die so deutlich über der Jahresinflation von 7,9% liegen, eine Lohnpreisspirale, die wiederum die Inflation befeuert. Und zum Abschluss noch ein Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung zur Lage nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Fest steht, einfach wird das Leben mit der neuen Schweizer Superbank nicht. Schon in Woche 1 ist es zu ersten Unstimmigkeiten zwischen Staat und UBS gekommen. Bei den Verlustgarantien, die der Bund für einen klar abgegrenzten Teil des Credit Suisse Portfolios gegeben hat, ist offenbar unklar, wie weit diese gehen. Die ersten 5 Milliarden Franken muss die UBS schultern, die nächsten 9 Milliarden der Bund. Soweit so unstrittig. Verluste über 14 Milliarden hinaus will die UBS mit dem Bund teilen. Dieser sieht sich aber nicht in der Pflicht. Auf die Schweiz dürfte mit ihrer erstarkten Bank ein Machtkampf zukommen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.